Ja, wir sind seit letzter Woche in dieser Predigtserie Mose, der Weg in die Freiheit. Die Geschichte, die wir lesen ab 2. Mose 2 vor allem auch, oder ja schon am Anfang auch von 2. Mose, ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott uns in die Freiheit führt. Sein Rettungsplan, den wir im Wort Gottes vorfinden, von Anfang der Bibel bis zum Ende, ist nicht irgendein Plan, sondern ein Befreiungsplan. Letzten Sonntag sind wir gestartet in die Serie und ich hoffe und mein Gebet ist, dass Gottes Wort in diesen Sonntagen, die wir jetzt miteinander erleben, uns zu mehr Freiheit verhilft. Ich glaube, dass in jedem Menschen diese Sehnsucht nach Freiheit im Herzen angelegt ist. Vielleicht ist die Freiheit oder diese Sehnsucht danach verschüttet worden durch eine Gleichgültigkeit über den Status quo, vielleicht aber auch durch eine Verbitterung im Herzen, weil es irgendwie nicht vorwärts geht mit der Freiheit. Aber ich hoffe, dass das Wort Gottes in diesen Sonntagen uns alle zu mehr Sehnsucht verhilft, diese Sehnsucht in unserem Herzen lebendig macht nach mehr Freiheit. Wir schauen uns in dieser Serie an, wie Gott mit Mose und dem Volk einen Weg in die Freiheit geht. Diese Geschichte hat einen holprigen Start genommen, das haben wir letzten Sonntag auch schon gehört. Mose, der als kleines Baby von seinen Eltern ausgesetzt wird, weil sie ihn vor dem Tod retten wollen. Seine Zeit in Ägypten, wie er später dann aus Wut auch so einen Sklaventreiber umbringt. Mose, der dann flüchtet an einen fremden Ort, dort, wo er Familie gründet. In der Zwischenzeit, der ägyptische König, der Pharao, stirbt und sich die Lage der Israeliten in Ägypten dermaßen verschlechtert, dass Gott sich entscheidet, aktiv zu werden und seine Befreiungsaktion zu starten. Das könnt ihr alles nachlesen in 2. Mose 1 und 2, die zwei Kapitel, gerne nochmal zu Hause auch drin stöbern. Heute wollen wir einen Fokus nehmen auf die nächsten zwei Kapitel, 2. Mose 3 und 4. Ich werde ein paar Ausschnitte daraus auch vorlesen, aber auch hier möchte ich euch einladen, in Ruhe auch nochmal die zwei Kapitel zu Hause zu lesen. Ausgangspunkt dieser Geschichte grundsätzlich ist, dass Gott ein Volk, die Israeliten, sich ausgesucht hat, erwählt hat und ihnen Versprechen gegeben hat. Gott gibt dem Volk die Verheißung, dass sie das Land Kanaan erben werden. Und die Geschichte, die beginnt jetzt hier mit dieser Tatsache, dass der Ist-Zustand des Volkes ganz weit von dieser Verheißung entfernt ist. Sie sind nicht im Land Kanaan, die Verheißung, diese Freiheit in diesem Land ist nicht vorhanden, im Gegenteil, in Ägypten, in der Gefangenschaft. Und jetzt mein erster Punkt der Predigt ist heute, dass das, was Gott hier sichtbar machen möchte, eben die Freiheit fürs Volk, erstmal noch gar nicht so weit ist, sondern es passiert zunächst was ganz anderes. Wir steigen ein in 2. Mose 3. Und ich möchte da kurz die Verse 7 und 8 vorlesen. 2. Mose 3, die Verse 7 und 8. Der Herr fuhr fort, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Gott reagiert auf vierfache Weise auf diese Unfreiheit seines Volkes. Zunächst mal, Gott sieht, wie schlecht es seinem Volk geht. Zweitens, Gott hört, wie sein Volk über die Unterdrückung klagt. Drittens, Gott weiß, wie sehr sie leiden. Und viertens, Gott kommt. Er selbst sagt, dass er herabgekommen ist, um sie zu befreien. Er will sie in ein Land führen, überfließend von Milch und Honig. Bevor für Mose oder das gesamte Volk die Freiheit Gottes überhaupt sichtbar wird, ist er schon am Werk, am Vorbereiten. Er leitet seinen Plan in die Wege. Letzten Sonntag wurde deutlich, dass der Anfang dieser Exodus-Geschichte auch ein Aufruf zum Gebet ist. Als das Volk klagt, sieht Gott, wie seine Leute gequält werden. Er sieht hin, er schaut nicht weg, ist sich nicht zu fein und zu haben, wegzugucken. Und er hört hin, sehr genau, sehr gut. Er hört die Hilfeschreie, seine Ohren sind offen. Und er ist empathisch, er weiß, er erkennt, er kann mitfühlen, wie sehr sie leiden. Das lässt ihn nicht kalt. Und er wird aktiv, er macht sich auf den Weg, er sagt, er kommt herab, er bleibt nicht in seiner Komfortzone irgendwo in der Ferne und regiert von dort aus, sondern er kommt herab und kommt den Menschen ganz nah. Gott will seine Leute aus der Unterdrückung herausführen. Er will sie zu einem Ort bringen, an dem sie Freiheit erleben. Gut, schön, weitläufig wird das Land umschrieben. Mit ausreichender Versorgung. So reagiert unser Gott auf die Gefangenheit, die Gefangenschaft von Menschen. Die Israeliten hatten die Verheißung Gottes, die Abraham ihm gegeben hatte. Gott hat ihnen das Land Kanaan zum Erbe gegeben und ihre Situation entsprach aber gar nicht dieser Verheißung und sie riefen um Hilfe. Und Gott sah, er hörte, er wusste und er kam herab. Ich denke, in seiner Souveränität ist Gott heute immer noch der gleiche und er sieht auch die Unfreiheit deines und meines Herzens. Er hört den Hilferuf deines Herzens. Er kann sich sehr gut in die Lage, in deine Herausforderung, in dein Leiden hineinversetzen. Und er ist gekommen. Und er neigt sich immer wieder gerne und ganz zu dir hinab. Die Geschichten im Wort Gottes, die mit dem Thema Freiheit zu tun haben, auch wenn es manchmal um äußerliche Freiheit geht, werfen immer wieder auch einen Scheinwerfer auf dieses viel größere Bild der Befreiung Gottes. Das möchte ich hier gern noch so mit einflechten. Dieses größere Bild beinhaltet die Freiheit des Menschen nicht nur aus irgendeiner Gefangenschaft in einem fremden Land, sondern es beinhaltet die Freiheit aus der Macht, der Sünde, des Todes und des Teufels. Und dieses große Bild beinhaltet auch den viel größeren und besseren Mose, Jesus Christus. Wenn wir durch diese Geschichte gehen, dann wird dieser Scheinwerfer immer wieder auch auf das Erlösungswerk von Jesus Christus hinzeigen und uns deutlich machen, dass auch die Geschichte im Alten Testament ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. An Jesus Christus wirst du nicht vorbeikommen, wenn du Freiheit deines Herzens erleben willst. Echte Freiheit von der Macht des Bösen. Gott handelt an seinem Volk im Alten Testament und an seinem Volk im Neuen Testament. Und dieses Handeln hat die Befreiung zum Ziel, zur Ehre Gottes allein, durch Jesus Christus. Wie geht es mir persönlich mit der Unfreiheit meines Herzens? Wie geht es dir mit der Unfreiheit deines Herzens? Mein Herz, sagen wir mal, reagiert immer wieder sehr sensibel auf die Meinung von anderen. Und in meinem Herzen muss ich immer wieder dagegen ankämpfen, mich von der Meinung der anderen nicht abhängig zu machen. Ich weiß, dass ich so geprägt bin, dass es wichtig erscheint, was die anderen über einen denken. Und inzwischen weiß ich auch, dass ich immer wieder in diese Falle tappe, mich von der Meinung der anderen abhängig zu machen. Bis heute ist es in meinem Leben so eine Unfreiheit meines Herzens. Und in dieser Gefangenschaft stecken zu bleiben, wäre fatal. Das Gefühl, den Erwartungen der anderen zu entsprechen, das blockiert. Das blockiert vor allem immer wieder mein kreatives, freies Handeln. Und da beginnt dann die Abwärtsspirale. Zu diesem Blockiertsein kommt dann ja, dieses ohnmächtige Gefühl, nicht genug getan zu haben. Daraus entsteht ein Schuldgefühl, nicht genug getan zu haben. Darauf folgt in meinem Herzen die Scham über das Scheitern und am Ende fühle ich mich minderwertig. Und die Falle schnappt zu, Satan hat mein Herz in Ketten gelegt. Eine Unfreiheit meines Herzens. Ich gehe davon aus, dass auch du Unfreiheit des Herzens in deinem Leben kennst. Was ist die Gefangenschaft deines Herzens? Ist es die Menschenfurcht wie bei mir, die Abhängigkeit vom Urteil der anderen, das Gefühl, den Erwartungen nicht zu entsprechen, die Abhängigkeit davon, was der andere über einen denkt? Oder ist es die Angst, Angstzustände oder gar Panik, Angst, etwas falsch zu machen, nicht zu genügen, Angst, am Ende alleine dazustehen, Angst vor der Einsamkeit? Oder sind es Süchte, eine zu starke Bindung an Personen, an Bilder, an stoffliche Substanzen, die Sucht von Pornografie? Oder ist es emotionaler Schmerz, Verletzungen, die dich gefangen nehmen, Verletzungen aus der Vergangenheit, die in deinem Herzen wehtun? Vielleicht auch Trauer über den Verlust, den du nie wirklich überwunden hast. Nicht nur den Verlust von Personen, sondern auch die Trauer über Möglichkeiten, die verstrichen sind. Trauer über lebensgeschichtliche Möglichkeiten, die dir genommen worden sind. Oder ist dein Herz unfrei darin, Vergebung zu erwägen, Vergebung auszusprechen, Vergebung zu leben? Ich könnte hier noch einiges mehr aufzählen. Satan hat 1000 Wege, dein Herz gefangen zu nehmen. Was ist die Unfreiheit deines Herzens? Falls du es noch nicht getan hast oder es schon länger her ist, sende einen Hilferuf an Gott aus. Bring deine Klage, flehe zu ihm, erzähl ihm, was dich bedrückt und dich von der Freiheit abhält. Und bete im Glauben, dass Gott schon seine Befreiungspläne zurechtgelegt hat, geschmiedet hat, parat ist, sie auszuführen. Ich denke, hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Was ist es wirklich, was dein Herz so unfrei macht. Nachdem Gott schon lang seinen Plan parat gelegt hat, wird jetzt sein Befreiungsplan sichtbar. Zunächst mal für Mose. In 2. Mose 3 sehen wir, wie Gott für Mose sichtbar wird. Der Engel des Herrn erscheint Mose im brennenden Dornbusch und gewinnt seine Aufmerksamkeit dadurch. Mose hört, wie Gott ihn beim Namen ruft, und er bekommt eine Mission. Mose soll gehen, mit der Hilfe von Gott das Volk Israel aus Ägypten führen. 2. Mose 3, Verse 9 und 10. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. An dem Punkt in der Vorbereitung der Predigt ist mir der Gedanke gekommen, Gott hätte doch einfach mit dem Finger schnipsen können und das Volk wäre sofort im verheißenen Land gewesen und hätte die Freiheit genießen können. Warum lässt er sich jetzt wieder auf den Menschen ein? Nein, er wählt sich Menschen, die seinen Plan ausführen sollen. Man könnte ja sagen, immerhin Mose, der im Neuen Testament in Hebräer 11 als einer der größten Glaubenshelden gefeiert wird. Ja, denkste, so einfach hat Gott es mit Mose zumindest zunächst am Anfang gar nicht gehabt. Die Geschichte, die einen holprigen Start genommen hat, die nimmt einen holprigen Verlauf. Mose findet nämlich, dass er überhaupt nicht der Richtige für die Aufgabe ist. Er sträubt sich dagegen, Verantwortung zu übernehmen. 2. Mose 3, Vers 11. Aber Mose entgegnete, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen. Wer bin ich schon? Wenn Gott sich dann entschieden hat, den Menschen aus der Freiheit zu führen und ihn zur Verantwortung zieht, ist derjenige dann plötzlich nicht mehr parat, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Ich denke, wir können das auch auf unsere Situation übertragen. Oft auch gerade dann, wenn es um die Verantwortung um unser eigenes unfreies Herz geht. Das fängt schon da an, wo es dran ist, mal genauer hinzuschauen, was eigentlich die Unfreiheit ist. Wer bin ich schon? Was kann ich schon ausrichten? In Gottes Wort wird immer wieder deutlich, dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Nicht nur für unser Handeln, also das, was wir tun, sondern auch für unsere Gedanken und Gefühle. Als eine reife und erwachsene Persönlichkeit trägst du Verantwortung für dein eigenes Herz. Auch für die unfreien Bereiche darin. Wer bin ich schon? Was kann ich schon ausrichten? Dieser Einwand. Entscheidend in diesem Moment ist nicht, wer du bist, sondern wer Gott ist. 2. Mose 3, Vers 14. Gott macht es hier Mose deutlich. Gott antwortete, ich bin der, der da ist, oder ich bin der, ich bin. Darum sage den Israeliten, der ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Er fuhr fort, erkläre den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der mich zu euch gesandt hat. Denn das ist mein Name für alle Zeiten, so werden mich alle kommenden Generationen nennen. Unsere Ausrede, wer bin ich schon, beantwortet Gott ganz einfach. Much entscheidend ist nicht, wer du bist, sondern wer er ist. Mose bringt in 2. Mose 4, Vers 1 einen weiteren Einwand. Mose entgegnete: Was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Hier ist Mose eigentlich ein guter Realist. Gott und sein Befreiungsplan werden gerne in Frage gestellt. Zurückzuführen auf diese alte, lange, große Lüge des Satans, sollte Gott gesagt haben. Diese Lüge wird das Volk noch ein Weilchen begleiten. Das werden wir im Verlauf der Geschichte sehen. Das kann doch nicht von Gott kommen. Sollte es Gott wirklich so gut mit uns meinen und uns wirklich jetzt in diese Freiheit führen? Auch zu diesem Einwand hat Gott eine klare Meinung. Er gibt Mose 3 übernatürliche Zeichen an die Hand, damit das Volk ihm glauben wird. Eins davon ist dieser Stab. Die anderen zwei dürft ihr gerne zu Hause nachlesen in 2. Mose 4. Dabei bleibt Mose aber nicht stehen. Er bringt einen dritten Einwand. 2. Mose 4, Vers 10. Ach Herr, erwiderte Mose, ich bin kein guter Redner. Das war ich noch nie. Und auch jetzt, wo du mit mir, deinem Diener, redest, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Ich vermute mal, dass es für Mose jetzt kein flüchtiger Gedanke war, um irgendwie aus der Situation herauszukommen. Wahrscheinlich war er zu dem Zeitpunkt tatsächlich kein so guter Redner und begabt im Sprechen. Aber auch dieses Defizit hält Gott nicht davon ab, seinen Plan auszuführen. Ich, sagt er, hab dir einen Mund gegeben. Ich mach stumm und taub. Ich mach Ohren hörend, ich mach Augen sehend oder blind. Ich bin derjenige, der das geschaffen hat. Ich selbst werde dir beim Reden helfen und dir zeigen, was du sagen sollst. Und Mose doppelt aber nochmal nach. Er sagt, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Ich denke, dass diese Einwände exemplarisch sind für unser Leben heute, wenn es um die Freiheit unseres Herzens geht. Auch wir haben schnell eine Ausrede parat, um uns nicht zu viel zu bewegen zu müssen. Für die Veränderung unseres Herzens hin zu dieser echten Freiheit braucht Gott uns und unsere Bereitschaft, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Verantwortung für unser Handeln, Verantwortung für unseren Körper, Verantwortung für unsere Gedanken und Gefühle. Gott möchte die Befreiung deines Herzens nicht ohne dich, sondern nur mit dir. Mit deiner Entschlossenheit, deinem Einverständnis, auch deinem Bekenntnis, Herr, wenn du willst, möchte ich parat sein für Veränderung im Herzen. Bei Mose löst Gott diesen dritten Einwand auf, dass er nicht gut reden kann, indem er Mose seinen Bruder Aaron zur Seite stellt. Die Stimme eines helfenden anderen. Ich denke, das ist auch gut, wenn es um die Unfreiheit unseres Herzens geht. Neben Gottes Stimme, die durch sein Wort immer wieder zu unseren Herzen spricht, ist eine solche Stimme eines helfenden anderen sehr hilfreich. Ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, die für dich mitbetet, mitkämpft, mitträgt, Wahrheit spricht, wenn unsere inneren Stimmen, falschen inneren Stimmen zu laut sind. Eine helfende Stimme eines anderen, wenn wir nicht mehr gegen die Lebenslügen unseres Herzens ankommen. Gemeinde von Jesus Christus ist auch immer seelsorgerliche Gemeinschaft. Am Ende von 2. Mose 4 ist Mose tatsächlich einverstanden zu gehen. Er trifft sich mit seinem Bruder Aaron. 2. Mose 4, Vers 29 bis 31. Gemeinsam gingen die beiden nach Ägypten und versammelten dort die führenden Männer der Israeliten. Aaron teilte ihnen alles mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Und Mose tat die Wunder vor den Augen des gesamten Volkes. Die Israeliten glaubten ihnen, als sie hörten, dass der Herr sich ihrer angenommen und ihr Elend gesehen hatten. Sie warfen sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Die Bereitschaft zu gehen, gehorsam zu sein, führte schließlich zur Anbetung Gottes. Der Weg in die Freiheit des Herzens, in die Freiheit deines Herzens, hat letztendlich die Ehre Gottes zum Ziel. Am Anfang von der Geschichte sei das auch schon mal gesagt, worum es geht, wohin die ganze Sache führt. In die Ehre, in die Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Es geht hier nicht um Selbstoptimierung, um ein bisschen besser fühlen. Wir haben vor ein paar Tagen Ostern miteinander gefeiert. Dieser Zeitpunkt, wo dieser Weg in die Freiheit für uns den Anfang genommen hat. Römer 6, die Verse 22 und 23. Römer 6, die Verse 22 und 23. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, den Tod besiegt hat, sind wir befreit von der Knechtschaft der Sünde, wie es hier Paulus ausdrückt. Die Herrschaft der Sünde ist besiegt. Jesus hat uns ein für alle Mal von der Sünde befreit, von der Macht des Bösen. Und nun hier, jetzt in der Unfreiheit unseres Herzens, immer wieder stehen zu bleiben und zu verharren, wäre fatal und würde auch seinem Plan nicht entsprechen. Römer 6 wird auch deutlich, es geht hier um ein geheiligtes Leben, welches letztlich durch seine Gnade zum ewigen Leben führt. Ich möchte gern schließen mit einem sehr alten Zitat von Melito von Sardes. Das war einer der ersten Bischöfe, die es gab. Der ist circa um 180 nach Christus gestorben. Er kannte vielleicht noch die Gründer der ersten Gemeinden, die es in der Nähe von Smyrna gab. Dort ist er nämlich auch gestorben, das heutige Türkei. Einer, der wohl noch ganz nah dran war an Jesus und der Geschichte. Ich möchte gern mit den Worten, die er zu dem Thema der Knechtschaft und der Befreiung gesagt hat, schließen. Jesus Christus ist es, der wie ein Lamm abgeführt und wie ein Schaf geschlachtet wurde. Er befreite uns von der Dienstbarkeit des Kosmos, wie aus dem Land Ägypten. Er löste uns aus der Knechtschaft des Teufels, wie aus der Hand des Pharaos. Ich möchte gern beten. Jesus Christus, wir wollen dich loben, dich anbeten, dich preisen, dass du der Befreier unseres Herzens bist. Du hast uns von der Macht des Teufels, des Todes und der Sünde befreit. Wir haben das gefeiert jetzt in diesen Tagen von Ostern, dass das ein und für alle Mal passiert ist. Und danke, dass du dich jetzt immer wieder neu, jeden Tag hinabbegibst zu uns, dich hinabneigst und uns begegnest in unserer Unfreiheit, da wo unser Herz immer noch nicht befreit ist, da wo wir noch hadern, da wo wir uns ja auch einlullen lassen von den Lügen des Satans. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns führt in alle Freiheit. Wir sind befreit worden und wir sollen leben als Kinder, als Gotteskinder in der Freiheit. Und du hast uns einen Geist der Freiheit gegeben und nicht der Knechtschaft. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt gerade am Anfang dieser Predigtserie wirklich uns parat machen, auch den Mut bekommen, genauer hinzuschauen in unser Herz, was uns eigentlich wirklich gefangen hält. Und ich bitte dich, dass du uns Klarheit schenkst, Weisheit darin, dass wir uns dir anvertrauen, zu dir um Hilfe rufen, dass wir uns einander anvertrauen. Ja, und so starten dürfen, hineinwachsen dürfen, hineingehen dürfen in den Weg, den du für uns parat hältst. Du möchtest die Freiheit, du hast uns verheißen, ja, ein geheiligtes Leben und das ewige Leben durch deine Gnade. Begleite uns auf dem Weg und hilf du uns. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen das Wirken deines Heiligen Geistes. Amen.